Deutschlandfunk. Hintergrund. Wohnungsnot in Portugal. Ein Erbe der Troika-Sparpolitik von Thilo Wagner.
Costa, escuta, Lisboa está em luta.
Mit Trommeln, Trillerpfeifen und Transparenten ziehen zehntausende Portugiesen Anfang April durch die Lissabonner Innenstadt. Dutzende von Bürgerinitiativen haben zu einem landesweiten Aktionstag aufgerufen, um gegen die Wohnungsnot in den Städten zu demonstrieren. Es ist einer der größten zivilgesellschaftlichen Proteste in Portugal seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise vor über einem Jahrzehnt. Raquel Cedura, eine 21-jährige Studentin aus Nordportugal, lebt in der Lissabonner Innenstadt. Aber nur, weil sie bei einem Freund untergekommen ist. Ein WG-Zimmer, das auf dem freien Markt angeboten wird, könnte sie sich nicht leisten.
Wenn die Mieten im Verhältnis zu unserem Einkommen stehen würden, wäre das alles kein Problem. Aber das passiert nicht. Auf dem freien Markt geht es nur um den Profit und nicht um die Menschen. Unsere Innenstädte sterben deshalb aus. Die Armen müssen in die Städte hineinfahren, um dort zu arbeiten. Und die Reichen leben dort. Das darf so nicht sein.
Die junge Frau sammelt Unterschriften für ein Referendum in Lissabon, das Ferienwohnungen einschränken will. Zwischen 2011 und 2022 ist in der Hauptstadt die Zahl der Wohnungen für Touristen von 500 auf nun 24.000 angestiegen. Generell hat die Nachfrage nach Immobilien spürbar zugelegt, besonders Investoren aus Portugal und dem Ausland, die den Wohnungsmarkt als eine lukrative Geldquelle verstehen, investieren. Im Jahr 2022 sind die Immobilienpreise um 13% gestiegen. Ein absoluter Rekordwert für Portugal. In einem Land, in dem der Mindestlohn 760 Euro im Monat beträgt, hat diese Entwicklung tiefe soziale Folgen. Und dagegen wehren sich die Menschen. So wie Luís Castro, ein 56-jähriger Lissabonner, der an diesem Aprilnachmittag ein großes Transparent durch die Straßen der Hauptstadt trägt.
Wir müssen unsere Unzufriedenheit zeigen und gegen die Wohnungspolitik demonstrieren. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um unsere Stimme hörbar zu machen.
Ein paar Wochen nach der Demo sitzt Luís Castro in einem Café in der Nähe seiner Wohnung. Er lebt seit seiner Geburt im zentralen Lissabonner Stadtteil Arroios. Vor ein paar Jahren hat er einen Anwohnerverein gegründet, auch um den vielen Menschen zu helfen, die von der Wohnungsnot betroffen sind. Castro berichtet von dramatischen Situationen. Über 80-jährige Rentnerinnen, die aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wurden, weil sie die deutlich gestiegenen Mieten nicht bezahlen konnten. Ein Angestellter der Ortsverwaltung, der mit Frauen, Kindern nun auf der Straße lebt. Ein Nachbar, der sich erhängt hat, weil ihm angeblich die Kündigung drohte. Schuld an der Krise, so Castro, sei ein Mietgesetz, das auf dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise vor über einem Jahrzehnt verabschiedet wurde.
Dieses Gesetz ist der schwerste Angriff, den die portugiesische Demokratie erlebt hat. Das Recht auf eine Wohnung leitet sich aus einem Grundsatz der allgemeinen Menschenrechte ab, die Unverletzbarkeit der Menschenwürde. Das Mietgesetz hat es geschafft, nicht nur die portugiesische Verfassung zu verletzen, sondern gleichzeitig auch die Erklärung der Menschenrechte.
Im Jahr 2012 hatte die liberal-konservative Regierung die umstrittene Gesetzgebung verabschiedet. Sie war Kernpunkt eines Reformprogramms, das die Regierung als Gegenleistung für einen 78 Milliarden Euro schweren Hilfskredit umsetzen sollte. Geldgeber war die sogenannte Troika, also ein Dreigespann aus der Europäischen Kommission, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank, die dem hochverschuldeten Portugal nur unter strengen Auflagen den Kredit gewährte. Das Mietgesetz sollte ein strukturelles Problem lösen und den Mietmarkt liberalisieren und beleben. In Lissabon und Porto hatte der Staat die Mieten bereits zur Zeit der Salazar-Diktatur Mitte des 20. Jahrhunderts eingefroren. Jahrzehntelang durften die Mieten gar nicht erhöht werden. Und das blieb bis 2012 die Regel. Luís Castro besitzt noch einen der älteren Verträge. Für seine große Zwei-Zimmer-Wohnung im Herzen Lissabons zahlt er zurzeit 81 Euro im Monat. Die demokratisch gewählten Volksvertreter hielten in den folgenden Jahrzehnten an den eingefrorenen Mieten fest. Mit schwerwiegenden Folgen für die Bausubstanz in den portugiesischen Städten, sagt Helena Roseta, die sich als Lokalpolitikerin und ehemalige Parlamentsabgeordnete seit Jahrzehnten mit dem Wohnungsmarkt befasst.
Wegen der eingefrorenen Mieten haben die Hausbesitzer keine Mittel gehabt, um ihre Immobilien instand zu halten. Immer mehr Gebäude waren baufällig und die Wohnbedingungen wurden immer schlechter. Es war klar, dass eine gewisse Liberalisierung des Marktes erfolgen musste, denn die Auswirkungen auf die Städte waren gravierend.
Das neue Gesetz von 2012 ließ zwar Verträge von Mietern unberührt, die seit mindestens 30 Jahren in ihrer Wohnung lebten. Doch allgemein war es für die Vermieter wesentlich einfacher, die alten Verträge mit den eingefrorenen Mieten zu kündigen und neue Verträge mit wesentlich höheren aufzusetzen oder aus den Wohnungen Ferienapartments zu machen. Wie tiefgreifend diese neue Regelung den Markt erschüttern sollte, habe auch die Troika nicht vorhergesehen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Immobilienexperte Ricardo Guimarães.
Die Troika wollte nicht die Innenstädte sanieren. Sie hat einfach auf eine Reform der Mietgesetzgebung bestanden, weil ein funktionierender Mietmarkt ganz wichtig für das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Wohnen ist.
Denn ohne funktionierenden Mietmarkt waren insbesondere jüngere Portugiesen benachteiligt, die keine Immobilie kaufen konnten, aber auch keinen alten Vertrag mit eingefrorenen Mieten besaßen. Guimarães verweist auf eine Reihe von Faktoren, die die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in Portugal weiter beschleunigten und die Preise in die Höhe trieben. Der arabische Frühling hatte seit 2011 die Sicherheitslage in Nordafrika verschlechtert und die Ströme des globalen Tourismus auch in den Südwesten Europas umgeleitet. Die ersten Billigflieger begannen 2012, den Lissabonner Flughafen anzusteuern. Die Digitalisierung vereinfachte die Vermietung von Ferienwohnungen über Internetplattformen. Und zur Zeit der Staatsschuldenkrise, als Portugal dringend Kapital brauchte, begann die Regierung, um ausländische Investoren zu werben, mit sogenannten goldenen Visa für Nicht-EU-Bürger, die mindestens 500.000 Euro in eine Immobilie investierten, und mit reduzierten Steuersätzen für Freiberufler und Rentner. Es floss also viel Geld ins Land, das die Städte wiederum nutzten, um Plätze, Parks, Straßen und Uferpromenaden zu sanieren.
Portugal war am richtigen Ort zur richtigen Zeit und stand im Vergleich zu seinem tatsächlichen Wert sehr preiswert zum Verkauf. Das zog eine Lawine an Investitionen nach sich. Und wir konnten die Städte in nur 10 Jahren sanieren.
Nach der Staatsschuldenkrise und den harten Spar- und Reformprogrammen der Troika sehnte sich Portugal nach einem Neustart. Der Wunsch nach Modernisierung fand sich auch in anderen Wirtschaftssektoren. Lange Zeit war das Land vor allem als preiswerter Produktionsstandort für Textil- und Lederwaren bekannt. Doch die EU-Osterweiterung und der Aufstieg Chinas zum globalen Industriezentrum schwächten den Billigwarenproduktionsstandort Portugal. Die Digitalisierung bot dem Land jedoch die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. In Lissabon und Porto wuchs die Start-up-Szene. Portugiesische Softwareunternehmen feierten international Erfolg. Eine der weltweit größten Internetkonferenzen, der Web Summit, findet nun alljährlich nicht mehr in Dublin, sondern in Lissabon statt. Vor fast 20 Jahren hatte Portugal in einer großen internationalen Werbekampagne versucht, sich als West Coast of Europe, als das europäische Kalifornien, zu verkaufen. 2 Jahrzehnte später scheint diese Idee Fuß zu fassen. Das sagt auch Frederik Fleck, ein deutscher Investor und Unternehmensgründer, der vor ein paar Jahren aus Berlin nach Lissabon gezogen ist.
Ich habe ja viele Jahre, 5 Jahre oder so, auch in San Francisco gelebt und vieles erinnert mich daran, dieser Lifestyle. Man fängt früh an zu arbeiten, gibt Gas, aber am Nachmittag, wenn die Wellen gut sind, geht man auch einfach mal surfen. Also diese Kombination auf Lebensqualität, aber auf der anderen Seite auch spannende Projekte, an denen man arbeiten kann. Das ist ziemlich einmalig hier.
Mittlerweile sollen in Portugal über 2000 Start-ups existieren, die 1,1% der Wirtschaftsleistung ausmachen und 30.000 Menschen beschäftigen. Das ist deutlich mehr als der EU-Durchschnitt. Der tatsächliche Mehrwert für die portugiesische Wirtschaft dürfte noch größer sein. Denn auch die Industrie profitiert davon, dass Portugal immer weniger mit einem Schuldenstaat und immer mehr mit einem aufstrebenden Hightech-Land in Verbindung gebracht wird. Die Digitalisierung öffnet neue Geschäftsmodelle auch auf dem Wohnungsmarkt. Im Dachgeschoss eines Altbaus im pittoresken Stadtviertel Alfama haben Simon Link und Sebastian Veit langfristig eine Wohnung angemietet.
Der Besitzer hat das vor, ich glaube, 20 Jahren mal gekauft, 30 Jahren, dann noch längere Zeit selber drin gelebt und dann irgendwann Airbnb draus gemacht. Und während Covid dann wurde das Ganze, es ist eingeschlafen. Die Firma, die das betrieben hat, ist raus und da ist dann auch tatsächlich 3 Jahre nichts passiert. Also es war quasi unbewohnt, wie wir rein sind.
Link und Veit vermieten die 64 Quadratmeter große Wohnung weiter. Für einen Zeitraum von maximal einem Jahr. Monatsmiete 2000 Euro. Oder über 2,5 Mal so viel wie der monatliche Mindestlohn in Portugal. Zielgruppe sind die digitalen Nomaden, also selbstständige oder festangestellte IT-Fachkräfte, die im Homeoffice arbeiten können. In wenigen Tagen zieht hier ein estnischer Unternehmer ein. Die steigende Beliebtheit des Wohnorts Lissabon bietet für die einen Chancen, sich selbst zu verwirklichen, und bedeutet für andere die Gefahr, an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Im Altstadtviertel Alfama, nicht weit von der Dachwohnung der digitalen Nomaden entfernt, haben Paula Fernandes und ein paar Freunde ein altes, ehemals leerstehendes Haus besetzt. Nicht, weil sie einen ideologischen Grabenkampf gegen die Immobilienspekulation führen würden, sondern aus, wie sie sagen, purer Notwendigkeit. Fernandes arbeitet als Köchin und ist in Alfama geboren. Vor ein paar Jahren erhöhte ihr Vermieter die Miete plötzlich von 100 auf 500 Euro.
Wir hatten kein Geld, um das zu bezahlen. Also hat uns der Vermieter rausgeschmissen. Wir leben von meinem Gehalt. Mein Mann hatte einen Schlaganfall und kann nicht arbeiten. Da habe ich mir gesagt, unter die Brücke gehe ich mit meinem Mann nicht. Das muss die Regierung doch begreifen. Es gibt hier Leute, die sind krank. Aber die Regierung will doch nur die Taschen mit dem Geld der Touristen füllen. Denen geht es um die Touristen, nicht um uns.
Das Schicksal von Paula Fernandes ist kein Einzelfall. Als die Liberalisierung des Mietgesetzes und der Tourismusboom ab 2012 immer mehr bezahlbaren Wohnraum verschwinden ließen, traf das die Schwächsten der Gesellschaft. Menschen mit niedrigem Einkommen, Rentner, Fischverkäuferinnen, Aushilfskräfte, Hafen- und Bauarbeiter waren in der Altstadt in ihren teilweise baufälligen Häusern wohnen geblieben, weil sie dort niedrige Mieten bezahlten. Viele der ärmeren Lissabonner wussten nicht, dass sie auch im neuen Mietgesetz einen gewissen sozialen Schutz zugesprochen bekamen. Und die Vermieter hätten diese Situation ausgenutzt, sagt Luís Castro vom Anwohnerverein Arroyos.
Viele Mieter hatten keine finanziellen Rücklagen. Manche sind Analphabeten oder können nur sehr schlecht lesen und schreiben. Und sie wissen auch nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie Hilfe brauchen. Diese Leute haben ihre Wohnung verloren und viele von ihnen haben keinerlei soziale Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen können.
Die Anwohnervereine wurden so zur Anlaufstelle von vielen Hilfesuchenden. Mit der teilweise dramatischen Situation war der Staat offensichtlich überfordert. Und zwar auch, weil in der Vergangenheit kaum in den sozialen Wohnungsbau investiert wurde. Jahrzehntelang hat die Steuerpolitik in Portugal den Kauf von privatem Wohnungseigentum gefördert. Über 3/4 der Bevölkerung lebt in den eigenen 4 Wänden. Das hat die Konsequenzen der Wohnungskrise zwar teilweise abgefedert, doch gerade für diejenigen, die jahrzehntelang eingefrorene Mieten bezahlt hatten, gab es kaum eine Lösung. Die sozialistische Regierung um Premierminister António Costa hat diesen Missstand nun erkannt, sagt die ehemalige Parlamentsabgeordnete Helena Roseta.
Erst als die Regierung mit der EU-Kommission über den Corona-Wiederaufbauplan verhandelt hat, steht zum ersten Mal seit 1993 wieder der soziale Wohnungsbau auf der politischen Agenda. Mehrere Milliarden Euro sollen nun in den sozialen Wohnungsbau fließen. Und zum ersten Mal überhaupt wird diese Investition mit EU-Geldern gestützt.
Doch die Bauprojekte kommen zurzeit nur schleppend voran. Und selbst wenn bis Mitte 2026 tatsächlich Sozialwohnungen für 26.000 Familien fertiggestellt werden sollten, dann deckt dieser Plan nicht einmal die Hälfte der hilfesuchenden Haushalte ab. Die Regierung hat deshalb Ende März ein neues Programm vorgestellt, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zumindest teilweise zu entschärfen. Haushalte, die nun wegen der steigenden Zinsen nicht mehr die Kredite für ihre Wohnungen bezahlen können, sollen staatliche Zuschüsse erhalten. Umstrittene Investitionsprogramme wie das Goldene Visum sollen gestrichen werden. Eigentümer, die ein Ferienapartment in eine normale Wohnung umwandeln, erhalten steuerliche Vorteile. Lizenzen für neue Ferienwohnungen werden nicht mehr vergeben und es soll neue Obergrenzen für Mieterhöhungen geben. Heftig kritisiert wurde dabei ein Vorschlag der Regierung, wie die Leerstände im Land verringert werden sollen. Insgesamt sind in Portugal über 700.000 Wohnungen und Häuser unbewohnt. Viele davon stehen im ländlichen Raum, der seit Jahrzehnten mit Landflucht zu kämpfen hat. Aber auch in Lissabon sollen 47.000 Wohnungen leer stehen. Die sozialistische Regierung will nun, unter bestimmten Umständen, private Eigentümer zwingen, diesen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Doch in Lissabon wird das nicht geschehen, sagt der Lissabonner Bürgermeister Carlos Moedas von der liberal-konservativen Partei PSD.
Die Stadt Lissabon verfügt selbst über 2000 leerstehende Wohnungen. Bevor wir die Privaten zur Rechenschaft ziehen, werden wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Und das sollte sich auch die Regierung zu Herzen nehmen, denn die öffentliche Hand verfügt über große Leerstände, um die wir uns zuerst kümmern müssen, bevor wir uns an die Privateigentümer richten.
Die Debatte über die Ursachen der Wohnungsnot und mögliche Lösungsansätze ist in Portugal zum Gegenstand ideologischer Grabenkämpfe geworden. Die einen fordern mehr staatliche Eingriffe wie eine Mietpreisbremse oder ein Ende aller Vergünstigungen für ausländische Investoren. Die anderen wollen verhindern, dass grundlegende Änderungen am Mietgesetz und auf dem Wohnungsmarkt das Investitionsklima verschlechtern und Geldgeber verprellen. Einigkeit herrscht trotzdem in einem Punkt. Die Wohnungskrise kann dadurch entschärft werden, wenn die Gehälter und Löhne in Portugal deutlicher ansteigen als Miet- und Immobilienpreise. Wohnungsmarktexperte Ricardo Guimarães.
De voltar a nivelar, nós tínhamos os preços da habitação e dos salários.
Früher hatten wir in Portugal Immobilienpreise und Löhne auf einem niedrigen Niveau. Wir haben nicht sehr gut gelebt, aber auch nicht sehr schlecht. Jetzt steigen die Immobilienpreise und Mieten deutlich an. Die Löhne steigen zwar auch, aber sehr viel weniger. Löhne und Immobilienpreise werden sich aber nicht dadurch angleichen lassen, indem wir die Immobilienpreise absenken. Es geht nur mit einer Anhebung der Löhne.
Die sozialistische Regierung hat zwischen 2015 und 2023 den Mindestlohn um 50% angehoben. Doch Portugal ist innerhalb der EU immer noch eines der Länder mit dem niedrigsten Durchschnittslohn. Und daran haben auch der Tourismusboom und die lebhafte IT- und Start-up-Szene bisher wenig ändern können. Angesichts dieser Entwicklung scheint es plausibel, dass die frisch sanierten Altstädte in Lissabon und Porto weiterhin ein Ort für reiche Portugiesen, digitale Nomaden, Investoren und Tourismusunternehmen bleiben werden. Ob der geplante soziale Wohnungsbau und die Hilfsmaßnahmen der Regierung zumindest die soziale Krise in den Großstädten entschärfen können, bleibt abzuwarten.
Das war der Hintergrund. Wohnungsnot in Portugal. Ein Erbe der Troika-Sparpolitik. Von Thilo Wagner. Redaktion Fanny Buschert.